Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dass Sie mit dem Tellerwaschen zum Millionär werden können oder zur Millionärin, das glauben Sie wahrscheinlich nicht. Heute gibt's einen anderen Traum. Vom Start-up-Gründer zum Millionär. Sie müssten also eine App erfinden, die die Kunden im Restaurant dazu bringt, die eigenen Teller mitzubringen und auch selber zu spülen. Das wäre mal wirklich disruptiv. Ja, und bei Uber hat das ja auch geklappt. Da bringen die Fahrer ihr eigenes Auto mit. Die Managerin Marie-Louise Wolf, die hat ein Buch geschrieben über solche Start-ups und über die großen Tech-Konzerne, die ihr Geld mit Disruption verdienen. Guten Tag, Frau Wolf.
Ja, guten Tag.
Ihr Buchtitel, der lautet Die Anbetung über eine Superideologie namens Digitalisierung. Und da wird schon ziemlich klar, dass Sie diese Begeisterung über Disruption nicht teilen. Bei Ihnen liest sich das sogar so, als sei der Begriff eigentlich eher ein Marketing-Label. Ist das so?
Ja, ganz genau. Das ist so. Also ich bin seit 30 Jahren in der Realwirtschaft, wie ich das gerne nenne, tätig, in der wir keine Vermittlungsgeschäfte machen, sondern wirklich an Produkten arbeiten, an Maschinen arbeiten, an Versorgung arbeiten. Ich komme ja aus der Energiewirtschaft und mich hat das am Anfang, so vor 10 Jahren, als man zum ersten Mal von digitalen Unternehmen gehört hat, habe ich gedacht, oh, das ist ja was Tolles Neues, musst du dir mal angucken. Dann habe ich sehr viele Reisen gemacht und habe dabei eher festgestellt, dass es um ein Vermittlungsgeschäft geht, ein reines Vermittlungsgeschäft, wo Risiken auf andere Teilnehmer an der Wertschöpfungskette, Sie haben das Beispiel Uber genannt, gedrückt werden auf Fahrer. Es gibt Unternehmen, die machen Übernachtung, ohne ein Bett zu besitzen oder gar ein Hotel. Es gibt Informationsdienste, die keine Journalisten beschäftigen. Es gibt Internetverlage, die keine Autoren bezahlen. Musikunternehmen ohne Künstler, Essensunternehmen ohne Küche und ohne Geschirr und so weiter. Und man fragt sich, was ist das eigentlich?
Ja, aber es ist doch tatsächlich disruptiv. Und Sie schreiben an einer Stelle sehr pointiert, weil es keine Jury gibt, die die Verleihung dieses Labels überwacht, bekommen Unternehmen, die man disruptiv nennt, in dieser Sekunde ein Milliardenpreisschild aufgeklebt. Übertreiben Sie damit nicht?
Nein, keinesfalls. Wir sehen das heute ja jeden Tag. Wir haben gerade ein Unternehmen gesehen, Wirecard, das eine Bankdienstleistung verkauft hat. Und wir haben dann feststellen müssen nach 10 Jahren, dass die gar kein Kapital hatten und das waren kriminelle Menschen. Das ist nochmal ein Sonderfall. Aber dieses Label der Disruption verschleiert aus meiner Sicht ganz viel. Ich bin der Meinung, Wandel in der Industrie hat es eigentlich immer gegeben. Ich habe in einem Buch gesagt, Disruption hört sich schon fast an wie ein Roman. Ist ein ganz toller Marketingbegriff, aber wenn man genau hinguckt, ist das eine Weiterentwicklung der ausbeuterischen Art, die dort vor sich geht.
Das ist also ein Marketing-Label, sagen Sie, und Sie schreiben sehr ausführlich darüber, wie diese neue Tech-Branche eigentlich über Image funktioniert. Sie nennen das ja auch eine Anbetung, eine Superideologie. Und zur Anbetung gehören natürlich auch Leute, die angebetet werden. Und denen widmen Sie ein ganzes Kapitel, diesen Angebeteten. Das sind dann Leute wie Elon Musk von Tesla oder Steve Jobs von Apple oder Jeff Bezos von Amazon. Die kennen wir alle. Das sind die Köpfe. Was macht die so einzigartig, dass wir die anbeten?
Was macht die so einzigartig? Aus meiner Sicht auch eine extreme Beschäftigung mit Marketing und Presseevents und auf sozialen Medien vorkommen und weniger ein Beitrag zu besserem Leben, zu Forschung, zu Weiterentwicklung, zur Lösung von größeren Problemen. Was wir erleben, im Grunde ist es für mich eine Rückentwicklung. Wir sind heute eigentlich so weit, dass wir auch in der Industrie sagen, es gibt eigentlich kein Unternehmen, was von einer Person nach vorne entwickelt wird. Das sind immer ganz viele. Das sind Teams, auch Innovation. Dieses so oft gebrauchte Wort der Innovation entsteht ja niemals durch eine Person. Dieser Anschein wird aber erweckt durch diese Heilsfiguren. Seit Steve Jobs haben wir diese Figuren, auf die man sich kapriziert. Und das sollten wir uns alles nochmal genauer angucken.
Als Prototypen solcher Manager stellen Sie Elon Musk von Tesla sehr ausführlich vor. Also das ist der Mann, den wir ja eben über Tesla kennen, der aber so nebenbei auch mal den Mars besiedeln will. Ja. Und Sie schreiben, der habe ja jahrelang Milliardenverluste auch hingelegt.
Richtig.
Mit Tesla. Der hat die eigenen niedrigen Produktionskapazitäten dann immer nochmal gerissen und nur ganz selten mal eingehalten und ist trotzdem ein Börsenstar. Wie schafft er das?
Guter Punkt. Elon Musk hat bis zum letzten Jahr gar kein Geld verdient mit dem Unternehmen, sondern weit über 10 Milliarden Dollar an Schulden angehäuft. Er hat im Jahr 2019 360.000 Autos produziert, während eine Firma wie VW 11 Millionen Autos produziert hat. Nun ist VW jetzt nicht gerade unser Vorbild. Durch den Dieselskandal kann man Zweifel an diesem Unternehmen haben. Trotzdem ist diese Überbewertung an der Börse, ja, keiner versteht das. Und es ist auch gar nicht zu erklären. Und das ist ein Prinzip, was meines Erachtens durch die Digitalunternehmen befördert worden ist, dass man an der Börse dazu verleitet wird, Hoffnung zu honorieren und nicht ein veritables Geschäft, sondern reine Hoffnung. Der Börsenkurs ist jetzt weit über 1.000 Dollar, die Aktie ist gesplittet worden, das Unternehmen ist mehr wert als alle deutschen Automobilkonzerne. Da kann man sich die Frage stellen, geht das eigentlich noch mit rechten Dingen zu und zu Recht?
Sie attestieren den Börsen eine Desensibilisierung gegen Fakten und Zuverlässigkeit. Das ist ja sehr höflich ausgedrückt. Ja. Und das immer befördert durch, Sie deklinieren das an verschiedenen Managern durch, an so einem ganz bestimmten Männertypus. Sagen Sie, sind das eigentlich immer Männer?
Also ich will Frauen da nicht ausnehmen, aber es sind die, die wir sehen, sind in der Mehrzahl, in der überwiegenden Mehrzahl schon Männer, die sich in dieses Casino begeben und das Casino betreiben.
Ganz typisch ist jetzt für diese Manager-Typen, dass sie eben diese Geschichte vom Gründer zum Millionär oder sogar Milliardär betreiben. Das Kapitel, in dem Sie das alles beschreiben, das trägt aber den Titel Geldverbrennung im Silicon Valley. Wer bezahlt denn dafür, dass so ein paar wenige so absurd reich werden?
Ja, also aus meiner Sicht bezahlen das natürlich die Aktionäre, weil viele dieser Unternehmen, die eben nach Google, Amazon und Apple gekommen sind, mit Börsenverlusten zu rechnen haben. Wir haben vor ein paar Tagen erlebt, dass ein deutscher Internetunternehmer, Herr Samwer, der das Unternehmen Rocket Internet und viele Tochterunternehmen von Rocket Internet an die Börse gebracht hat, das sang- und klanglos wieder von der Börse runtergenommen hat, nachdem der Börsenkurs enorm abgestürzt ist. Das lässt die Aktionäre dieses Unternehmens mit Verlusten zurück. Und das ist eine Geschichte, die wir auch im Silicon Valley schon oft beobachtet haben. Der Börsenkurs wird zum Börsengang nach oben gepusht. Investmentbanker bewerten das Unternehmen sehr hoch. Dann gehen die Eigner raus, der Börsenkurs fällt. Und die Aktionäre, die sich ihre Rente aufbessern wollten, gehen leer aus. Ähnliches gilt für die Mitarbeiter solcher Unternehmen. Da gibt es ja schon ein paar Erlebnisse heute. Ich rede ja auch viel mit jungen Bewerbern, die in Startups waren und die gesagt haben, ja, also wir sind im Grunde nicht mehr zu unseren Familien gekommen, nicht mehr zum Schlafen bekommen. Wir haben das Gefühl, wir werden da ausgenutzt. Das sage ich nicht für alle Startups. Es gibt auch tolle Startups, die sehr rechtschaffen sind. Aber die Mehrzahl ist doch auf einer Schiene unterwegs, die ich für das Wohlleben von Menschen nicht für zuträglich halte.
Und da deutet sich schon an, was Sie problematisch finden. Marie-Louise Wolf ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben jetzt über die neuen Startups und die Tech-Konzerne gesprochen und über das Buch Die Anbetung. Jetzt spielen Sie aber nicht nur auf die einzelnen Typen an mit dem Titel Die Anbetung, sondern wir als Gesellschaft würden eine super Ideologie namens Digitalisierung anbieten, so lautet Ihre These. Also Digitalisierung als Ideologie fände ich ja schon stark, aber Superideologie, warum tragen Sie so dick auf?
Ich erlebe das Thema Digitalisierung als Managerin in den letzten 10 Jahren als Superideologie. Ich merke, dass, wenn das Wort fällt, sofort die Augen groß werden, die Hoffnungen groß, die Erwartungen groß. Wir hoffen auf ein größeres Geschäft, auf eine moderne Gesellschaft, auf Innovationssprünge, die sozusagen von selbst sich ereignen. Ich empfinde das wie ein Schleier, der sich vor die Augen legt, denn von selbst wird schon gar nichts besser. Und das Digitale halte ich nicht für immer den besseren Weg. Ich werbe in meinem Buch ja in einigen Aspekten für eine Renaissance des Analogen. Sowohl für die Wirtschaft als auch für das private Leben und unseren Alltag.
Jetzt haben Sie über drei Jahrzehnte lang in verschiedenen Positionen in der deutschen Industrie gearbeitet, sind heute Vorstandsvorsitzende bei einem großen öffentlichen Energieversorger, Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Da beschleicht mich natürlich schon der Gedanke, dass Sie auf den neuen Tech-Konzern vielleicht auch deswegen so schlecht zu sprechen sind, weil Sie selbst den alten Industriekonzernen entstammen, die gerade massiv an Macht verlieren.
Das ist gar nicht so. Also ich sehe durchaus auch in unseren sogenannten alten Industriezweigen Chancen, die sich durch Digitalisierung ergeben und wir fühlen uns gar nicht alt. Wir arbeiten an E-Mobilität, wir arbeiten an der Modernisierung von Glasfasernetzen, legen modernste Infrastruktur. Das sind ja gar keine alten Themen. Aber was mich stört, ist, ich sag mal, dieser Heiligkeitscharakter, der Digitalisierung zugetraut wird. Und was unterschätzt wird, ist doch die zerstörerische Kraft, die in einer Digitalisierung von allem und jedem auch steckt.
Wir müssen wieder kritisch umgehen mit dem, was wir als Fortschritt und Innovation bezeichnen. Das schreiben Sie an einer Stelle. Wie definieren Sie Fortschritt?
Ich würde Fortschritt definieren als Problemlösung für große Probleme und Herausforderungen unserer Welt heute. Und von denen haben wir genug. Ich nenne das Beispiel Klimawandel, ich nenne das Beispiel Epidemiologie, was uns im Moment sehr stark beschäftigt in Zeiten der Pandemie. Ich nenne das Beispiel Welternährung, ich nenne das Beispiel Welt in Arbeit halten, Zukunft der Arbeit überhaupt. Es gibt so viele Themen, um die sich Politik und Wirtschaft kümmern müssten. Und ich sehe mehr und mehr Unternehmen, die sich eher, ich nenne das, digitalem Spielzeug widmen.
Sie fordern, um die Macht dieser Spielzeugkonzerne einzugrenzen, fordern Sie ein Ende dieser Anbetung, die Sie in Ihrem Titel führen, und skizzieren auch Forderungen für strukturelle Änderungen, auch für neue Gesetze. Können Sie da vielleicht so die drei wichtigsten Punkte nennen, was Ihrer Meinung nach geändert werden müsste?
Ja, also das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass wir Regeln für Datenspeicherung erlassen. Und die erste Regel müsste sein, dass Daten nicht mehr unendlich lange gespeichert werden. Die zweite Regel müsste sein, dass private Daten nicht verkauft werden dürfen. Und aus meiner Sicht müsste eine Regel sein, dass Konzerne wie Amazon, die einen wesentlichen Teil unserer Infrastruktur benutzen, zum Beispiel unsere Straßen, unsere Flugplätze, unsere digitale Infrastruktur, dafür auch bezahlen.
Und Sie fordern auch so ganz große Dinge wie zum Beispiel einen globalen Mindestlohn.
Ja.
Für wie realistisch halten Sie solche Forderungen?
Ja, das ist immer eine Frage, die man stellen kann. Ich habe in meinem Leben, auch in meinem Managerleben, aber die Erfahrung gemacht, dass man das Unmögliche denken muss, damit das Mögliche passiert. Ich nenne mal ein Beispiel. Als ich angefangen habe in der Energiewirtschaft, gab es noch Atomkraftwerke. Und ich hätte damals gar nicht daran gedacht, das für möglich gehalten, dass wir mal aussteigen. Das ist auch passiert. Und im letzten Jahr hat es einen Kohleausstiegsbeschluss gegeben. Also wenn wir das nie gefordert hätten oder wenn Menschen das nie gefordert hätten, dann wäre es auch nicht passiert. Und ich glaube, dass ein globaler Mindestlohn enorm wichtig ist, damit wir nicht mehr prekäre Arbeit schaffen, mehr wenig bezahlte Jobs, sondern dass wir genau in die andere Richtung arbeiten.
Das sagt die Managerin Marie-Louise Wolf im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben über ihr Buch gesprochen, Die Anbetung, über eine super Ideologie namens Digitalisierung. Das kostet 22 € und ist bei Westend erschienen. Vielen Dank, Frau Wolf.
Danke.